Es sind jetzt die tristen Novembertage. Und manche empfinden auch an solchen Tagen Traurigkeit. Aber wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des auferstandenen Herrn Jesus, der lebt, der zu Ihnen heute redet. Ich bin gekommen, dass Menschen das Leben und überfließende Fülle haben sollen. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Unsere Kinder singen jetzt ein Lied von der großen Jesusfreude, wo ich springe und mich ganz arg freuen kann, weil er lebt. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Wir hören jetzt das zweite Lied der Kinder, bevor die dann rübergehen in den Kindergottesdienst.
Oh,
Und nun singen wir Lied 349, alle 5 Verse. Das ist so herrlich, wenn der Morgenglanz der Ewigkeit in unser Leben hineinbricht. Lichtschein aus der kommenden Welt Gottes, 349. Wir wollen beten. Du auferstandener Herr Jesus Christus, in diesen Tagen, wo so viele traurig und bedrückt sind, da musst du zu uns reden und uns deinen Ostersieg groß machen, dass du das Leben bringst, das kein Tod mehr zerstören kann. Und wir wollen selbst von deiner Größe und Macht noch viel mehr entdecken und erfahren. Wir kommen heute Morgen zu dir und uns ist leid, dass wir oft so müde und so träge sind. Herr, es ist auch so viel Schuld dabei, Versagen, Unrecht. Und wir haben oft genug gegen dein Wort gesündigt. Wir bitten dich, dass du uns heute ganz erneuerst und hineinnimmst in deine große Freude. Und dass du aus unserem Leben etwas Großes machst, zu deinem Lob und zu deiner Ehre. Jetzt gib doch, dass wir heute deine Stimme vernehmen können. Und dass jeder von uns begreift, was du ihm sagen willst. Wir wollen dir jetzt in der Stille all unsere persönlichen Sorgen sagen. Wir danken dir, dass du keinen, der zu dir kommt, hinausstößt. Amen. Und jetzt wollen wir von dem Lied 262 ein paar Verse singen. 262. Das ist ein interessantes Lied. Gottfried Arnold war ein genialer Professor in Gießen, hat nach einem Jahr seine Professur im Alter von vielleicht 31 Jahren wieder aufgegeben, weil er gesagt hat, das ist alles nur ein eitler Dienst an den Unis. Da geht es immer bloß um das Lob und um die Ehre von Menschen. Und hat gesagt, selbst die Reformation von Martin Luther, die ist da auf halbem Wege stecken geblieben. Wir müssen erst einmal anfangen, konsequent Jesus nachzufolgen. Und er hat das so leidenschaftlich getan, hat gelitten unter der Trägheit in den Kirchen hin und her. Und da ist passiert, man hat ihn zuerst vom Amt abgesetzt und wird dann endlich wieder durch Vermittlung des preußischen Königs seine Stellung bekommen hat, dass die Werber, die Soldaten geworben haben in den Befreiungskriegen gegen Napoleon, mittendrin im Gottesdienst, bei der Austeilung des Abendmahls in den Gottesdienst gestürmt sind und da die jungen Leute rausgerissen haben. Und über diesem Schrecken ist Gottfried Arnold dann gestorben, wenige Tage später. Er sagt, das ist Kirche in der Welt, wo nicht einmal die Hingabe an Jesus zählt. Und deshalb singen wir von diesem Lied 262, O Durchbrecher aller Bande, Herr, reiß doch unsere Ketten entzwei, die Verse 6, 4 bis 6 und dann noch den 8. Vers, 4 bis 6 und 8. Wo liegen Ihre Ketten, die Sie binden und lähmen? Ich liebe diese Lieder, die da so tief aufgreifen durch die ganze biblische Wahrheit, die da gesagt wird. Ich habe eine Reihe mit alttestamentlichen Abschnitten, über die man eigentlich nie predigt. Und heute über solch einen Starken, der schmählich mit Ketten gebunden war, Simson, Richter 16 von Vers 4 ab, Seite 271 im Alten Testament, in den Bibeln, die da in ihren Bänken liegen. Richter 16 von Vers 4 bis Vers 22. Danach gewann Simson ein Mädchen lieb im Tal Sorek, die hieß Delila. Zu der kamen die Fürsten der Philister und sprachen zu ihr: Überrede Simson und sieh, wodurch er so große Kraft hat und womit wir ihn überwältigen können, dass wir ihn binden und bezwingen, so wollen wir dir ein jeder 1100 Silberstücke geben. Und Delila sprach zu Simson: Sage mir doch, worin deine große Kraft liegt und womit man dich binden muss, um dich zu bezwingen. Simson sprach zu ihr: Wenn man mich bände mit 7 Seilen von frischem Bast, die noch nicht getrocknet sind, so würde ich schwach und wäre wie ein anderer Mensch. Da brachten die Fürsten der Philister der Delila 7 Seile von frischem Bast, die noch nicht getrocknet waren, und sie band ihn damit. Eine tolle Liebesgeschichte, gell? Man lauerte ihm aber auf bei ihr in der Kammer. Da sprach sie zu ihm: Philister über dir, Simson! Er aber zerriss die Seile, wie eine Flachschnur zerreißt, wenn sie ans Feuer kommt. Und so wurde nicht kund, worin seine Kraft lag. Da sprach Delila zu Simson: Siehe, du hast mich getäuscht und mich belogen. So sage mir nun doch, womit kann man dich binden? Er antwortete ihr: Wenn sie mich bänden mit neuen Stricken, mit denen noch nie eine Arbeit getan worden ist, so würde ich schwach und wie ein anderer Mensch. Dann nahm Delila neue Stricke und band ihn damit und sprach: Philister über dir, Simson! Man lauerte ihm aber auf in der Kammer und er riss sie von seinen Armen herunter wie Fäden. Da sprach Delila zu ihm: Bisher hast du mich getäuscht und mich belogen. Ja, man kann also das kaum lesen, wie die das über die Lippen bringt, dieses falsche Weib. Sage mir doch, womit kann man dich binden? Er antwortete ihr: Wenn du die 7 Locken meines Hauptes zusammenflüchtest mit dem Aufzug deines Webstuhls und heftetest sie mit dem Pflock an, so würde ich schwach und wie ein anderer Mensch. Da ließ sie ihn einschlafen und flocht die 7 Locken seines Hauptes zusammen mit dem Gewebe und heftete sie mit dem Pflock an und sprach zu ihm: Philister über dir, Simson! Er aber wachte auf von seinem Schlaf und riss die geflochtenen Locken mit Pflock und Gewebe heraus. Da sprach sie zu ihm: Wie kannst du sagen, du habest mich lieb, wenn doch dein Herz nicht mit mir ist? 3-mal hast du mich getäuscht und mir nicht gesagt, worin deine große Kraft liegt. Als sie aber mit ihren Worten alle Tage in ihn drang und ihm zusetzte, wurde seine Seele sterbensmatt. Und er tat ihr sein ganzes Herz auf und sprach zu ihr: Es ist nie ein Schermesser über mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Geweihter Gottes von Mutterleib an. Wenn ich geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir. Das waren die Nasiräer-Gesetze, die für die Geweihten Gottes galten, stehen im Alten Testament. So wiche meine Kraft von mir, sodass ich schwach würde und wie alle anderen Menschen. Als nun Delila sah, dass er ihr sein ganzes Herz aufgetan hatte, sandte sie hin und ließ die Fürsten der Philister rufen und sagen: Kommt noch einmal her, denn er hat mir sein ganzes Herz aufgetan. Da kamen die Fürsten der Philister zu ihr und brachten das Geld in ihre Hand mit. Und sie ließ ihn einschlafen in ihrem Schoß, das erschütterndste Bild eines Gottgeweihten, in der totalen Erbärmlichkeit wie ein Säugling. Und rief einen, der ihm die 7 Locken seines Hauptes abschnitt. Und sie fing an, ihn zu bezwingen. Da war seine Kraft von ihm gewichen. Und sie sprach zu ihm: Philister, über dir, Simson. Als er nun von seinem Schlaf erwachte, dachte er: Ich will frei ausgehen, wie ich früher getan habe, und will mich losreißen. Aber er wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Da ergriffen ihn die Philister und stachen ihm die Augen aus und führten ihn hinab nach Gaza und legten ihn in Ketten. Und er musste die Mühle drehen im Gefängnis. Nachher kam es noch, dass er sie, Vers 25, die Späße treiben musste. Sie haben sie über ihn lustig gemacht. Der Gott geweiht in den Händen von gottlosen Menschen. Aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen, nachdem es geschoren war. Simson war ein Spezialist fürs Rätsel erzählen. Kennen Sie doch die Geschichte seiner Hochzeit. Er hat ja eine Braut gehabt von den Philistern und dann ging er zur Hochzeit und da waren plötzlich 30 junge Männer aufgetaucht. Und die Mannschaft sagt: Ja, Simson, das sind deine Brautführer. Aber denen fehlt noch der Smoking, den musst du denen kaufen. Das war natürlich eine Finte, um den Simson auszunehmen. Und dann sagt er: Jetzt machen wir es anders. Jetzt stelle ich euch ein Rätsel. Wenn ihr das Rätsel löst, okay, zahle ich euch die Smokings, die Festanzüge. Wenn ihr es nicht rauskriegt, müsst ihr selber zahlen. Dann, ihr gut, wir kriegen jedes Rätsel raus, erzähle. Und dann sagt er: Speise ging aus vom Fresser und Süßigkeit vom Starken. Boah, was soll das sein? 7 Tage hat die Braut schon einmal, also er hat schon Erfahrung da mit Frauen, ihn sterbensmatt gemacht. Du hast mich nicht lieb, wenn du mir nicht verratest, wie das Rätsel ausgeht und wie die Lösung ist. Und da sind sie gesagt: Ich erzähle dir es nicht. Aber dann erzählt er schließlich seiner Braut und die rennt zu den Philistern und die kommen und sagen: Wir haben die Lösung. Simson hat so schön gesagt: Ihr habt mit meinem Kalb gepflügt. Ihr habt mit meinem Kalb gepflügt. Sonst hätte er es nicht rausbekommen, das Rätsel. Sehen Sie, der Simson war ein meisterhafter Rätselerzähler. Aber er ist auch selber ein Rätsel. Er ist selber ein Rätsel. Dieser starke Mann, das muss man mit meinen Worten sagen, der nahm so ein Klavier und trug das von Zimmer zu Zimmer, so wie sie eine Einkaufstasche tragen. Wissen Sie, einfach Kraft hat er, übersprühend. Und dann auf der anderen Seite so erbärmlich schwach. Wer will das denn verstehen? Was ist mit dem Mann los? Und da schildert die Bibel ein Mensch mit ungeheuren Gaben und doch ein Rätsel. Man wird mit dem Mann nicht fertig. Haben Sie einmal gemerkt, dass eigentlich jeder Mensch ein Rätsel ist? Verstehen Sie Ihre Kinder wirklich? Werden viele Situationen kommen, wo Sie sagen: Ich verstehe Sie nicht mehr. Verstehen Sie Ihren Mann richtig? Da gibt es ja gute Bücher, Dein Mann, das unbekannte Wesen, so kann man, wenn Sie es lernen, aber Sie werden es nie ergründen können, Sie werden ein Leben lang nie fertig, Ihre Frau, und wenn das erst in andere Kulturen geht, in andere Generationen, da gibt es harte und weiche Leute, da gibt es feinfühlige und grobe Leute, da gibt es Gutgläubige und Skeptiker, und wie will man Menschen verstehen, und das sind so viel Widersprüche in einem Menschen drin, wie im Leben vom Simson. Vor vielen Jahren hatte ich mal einen Besuch von dem berühmten Nervenarzt Dr. Mader, der die Klinik Hohemark geleitet hat. Und der hat auch hier in Stuttgart viele Gespräche mit gemütskranken Menschen geführt. Und ich sagte nachher beim Abendbrot zu ihm: Wie schaffen Sie das eigentlich? Jetzt sind Sie im Ruhestand und dann machen Sie das noch stundenlang. Dann sagt er: Wenn es mir nicht eine Freude machen würde, die Rätsel in Menschen versuchen zu lösen, und je kränker ein Mensch ist, ich möchte es rauskriegen, was ist da los, und ich kann zuhören, stundenlang nur zuhören, und ich will Menschen verstehen mit ihren Schwierigkeiten und ihren Nöten und will ein bisschen helfen. Und da ist mir erst bewusst geworden, was auch in der Geschichte steht: Eigentlich hat ja nur Gott den Schlüssel zum Rätsel eines Menschen. Verstehen Sie sich selber? Wir sind ja uns selber oft rätselhaft. Und da steht da drin, dass Gott diesen Simson kennt und auch mit seinen Widersprüchen versteht. Und das ist mir die erste große Freude heute in diesem Abschnitt. Gott versteht uns, auch wenn uns Menschen nicht verstehen. Und Gott hat den Zugang zu Menschen und darum kann auch in unseren Widersprüchen etwas geheilt und saniert werden. Da ist die Möglichkeit da, dass wir irgendetwas ändern. Das ist ja die große Hoffnung und die große Zuversicht. Jetzt will ich es wieder ein bisschen auseinandernehmen. Zuerst will ich drüber reden. Ein ganz normaler Mensch mit ungeheurer Kraft. Ein ganz normaler Mensch mit ungeheuer großen Gaben. Der Simson war Einzelkind. Und er war, wie sagt man so, Nachzügler. Eltern waren schon alt, als er geboren wurde. Aber er war eigentlich ein ganz normaler Kerl, wie alle anderen, sterblicher Mensch. Manoah hieß der Vater. Und so wuchs er auf. Aber was war das Besondere? Ganz normaler Mensch. Da steht da, dass schon im Mutterleib Gott diesen Simson auserwählt hat. Ich wende mich jetzt drüben, ich rede zur Kamera drüben, wo die Mütter sind. In der Übertragung, hoffentlich können die zuhören, ist gar nicht so laut. Ihr Mütter, wisst ihr, was das ist, wenn ihr ein Kindlein erwartet? Wenn eine Mutter beten kann. Herr, lass du dieses Kind dein Kind sein. Das ist doch der Grund, warum wir Embryonen schützen. Paul Gerhardt sagt in seiner unvergleichlichen Sprache, die Hand Gottes ruht schon auf dem Embryo-Mutterleib. Wie heißt da? Wie ein Adler sein Gefieder über seine Jungen streckt, also hat auch hin und wieder mich des höchsten Arm bedeckt. Also bald in Mutterleibe, da er mir mein Wesen gab und das Leben, das ich habe und noch diese Stunde treibe, da hat Gott schon nach mir gegriffen. Das höchste Geheimnis, schon in Mutterleib hat Gott auserwählt einen Simson, hat gesagt, der soll was ganz Besonderes sein. Wir haben ja die Überschrift Richter, aber das ist gut. In Richter 3 steht schon bei einem Richter da, eigentlich waren die Richter von Gott bestimmt als Retter. Gibt es ein anderes Wort für Retter? Als Heiland. Die sollten für andere helfen. Wissen Sie, dass eigentlich das von Gott her die Strategie ihres Lebens ist? Nicht, ob sie sich gut fühlen oder ob sie sich selber mögen oder so, sondern ihr Leben ist von Anfang an von Gott dazu bestimmt, dass sie anderen Menschen helfen, dass von ihrem Leben ein Segen Gottes ausgeht. Und da stehen sie in der Spur des Simson. Und das wird erzählt und dann gibt Gott ungeheure Gaben. Das mag verschieden sein, welche Gaben er gibt. Er gibt nicht jedem diese Körperstärke, aber Gott gibt Gaben, die Fülle. Und sie dürfen mit diesen Gaben rechnen. Sie dürfen sagen, Herr, was sind meine Gaben, die du mir gibst? Gewaltig, was Gott für Gaben gibt. Im Hebräerbrief heißt es mal, da waren Leute, die haben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit gewirkt, sind kräftig geworden aus der Schwachheit, sind stark geworden im Streit, haben der fremden Heere zum Weichen gebracht. Und wie? Durch ihr Leben mit dem Lebendigen, durch Glauben, durch ihre Verbundenheit mit dem Herrn. Wissen Sie, das ist eine Botschaft für Sie heute. Gott will Gaben in unser Leben nehmen. Gott erwählt sich sterbliche Menschen und gibt ihnen überwältigende Gaben. Wie war es im Leben Simson? Müssen wir die ganze Geschichte angehen. Mal haben die Philister ihn eingekreist. Und da heißt, und da geriet der Geist des Herrn über Simson. Und da konnte ihm niemand mehr widerstehen. Oder ein andermal war er in einer ganz schrecklichen Gegend, war kein Wasser da. Und dann schrie er zum Herrn und der Herr gab ihm plötzlich eine Quelle. Ich möchte Ihnen solche Erfahrungen wünschen. Das ist nicht bloß bei Simson so. Gott gibt Gaben. Gott gibt sterblichen Menschen ganz große Gaben. Heute Nacht habe ich einen Anruf bekommen von Uganda, es geht runter und drüber. In Westen Ugandas ist ein Krankenhaus völlig demoliert worden von ruandischen Rebellen. In Uganda, wo man bisher Stille meinte. In Kuluwa, wo mehrere unserer Mitarbeiter sitzen, ist 60 Kilometer weiter eine Bibelschule. Da kamen ugandische Rebellen. Die ganze Bibelschule zerstört, ganze Gebäude abgebrannt. Aber die Flüchtlinge, die da in Kuluwa ankamen, waren überwältigt. Der englische Arzt Dr. Morton sagte, sie mussten antreten zum Erschießen. Und dann gingen sie auf die Knie und keiner wurde erschossen. Ein Wunder. Preis den Herrn. Ich weiß nicht, Sie können Schweres erleben in Ihrem Leben. Das müssen Sie wissen. Sie können die Macht Gottes überwältigend erfahren, auch noch in den Schrecken. Weil Gott Gaben gibt. Weil er hört auf die Gebete seiner Leute. Und weil er beisteht und rettet. Gott macht sterbliche Menschen überwältigend stark. Und jetzt kommt der zweite Teil. Ein übermächtig starker Mann und erbärmlich schwach. Also, die Bibel hat ja tolle Liebesgeschichten. Die schönsten Liebesgeschichten, die ich je in meinem Leben in einem Buch gelesen habe, stehen in der Bibel drin. So schön hat niemand das Wesen der Liebe erkannt. Ihr jungen Leute müsst ihr studieren in der Bibel. Liebe ist was ganz, ganz Großes. Darum ist die Bibel auch so kritisch gegen Liebe, wo sie nicht in der ganzen Reinheit und Schönheit erstrahlt. Es geht jetzt nicht um das abzuwerten. Es war bei Simson auch nicht die erste Frau seines Lebens. Und es lag bei Simson gerade hier ganz, ganz viel Not. Simson gewann ein Mädchen lieb. Und das, was hier als Liebe bezeichnet wird, war von Anfang bis Ende keine Liebe. Weder bei Delina noch bei Simson. Vergessen Sie jetzt die Filme, die Sie drüber gesehen haben oder irgendwelche Romane. Das, was die Bibel sagt, war gar nicht Liebe. Da waren Leidenschaften, da mag Feuer dabei gewesen sein, da mag Hingabe drin gewesen sein. Man greift sich in den Kopf und sagt, wie kann ein Mann so dumm sein? Ich habe mit der Frau drüber gesprochen, mit meiner Frau, und habe gesagt, du, was ist das? Was bei uns Männern ist das schlimm, wie wir manchmal Frauen angucken. Da sagt sie, ach, vielleicht gibt es das bei Frauen auch, dass sie so Männer manchmal angucken. Dann sitzt das vielleicht ganz ehrlich doch bei uns allen irgendwo drin, wie der Simson das macht. So mit diesem, wie er da drauf zugeht und wie er das da will. Jetzt möchte ich bloß, dass Sie das verstehen. Es geht jetzt gar nicht um den Punkt. Das mag verschieden sein. Vielleicht mag das bei vielen diese sinnliche Leidenschaft sein, ein Trieb, den sie nicht unter Kontrolle kriegen. Aber da gibt es manche Leute, die sich behaglich zurücklehnen und dabei haben sie ein schreckliches Lästermaul. Das ist bei ihnen der Schwachpunkt. Es gibt im Leben von Gott geweihten Menschen gibt's Schwachpunkte, die wir nicht unter die Kontrolle des Geistes Gottes kriegen. Und man erwartet eigentlich, dass der Simson zu Gott schreit und sagt, Herr, hilf mir, errette mich, so wie der Gottfried Arnold gesagt hat, zerbrich meine Ketten, mit denen ich da gebunden bin. Ich will doch dir nicht zur Schande leben. Aber kein Wort. Wie er sich das erste Mal verheiratet hat und dieses Philistermädchen ehelichte, da haben die Eltern sorgend, Eltern sind ja manchmal vorsichtig, wenn sie da ihren Kindern etwas sagen, sie haben ganz behutsam gesagt, ist das auch die richtige Frau für dich? Meinst du nicht, eine gläubige Frau wäre besser für dich gewesen? Wissen Sie, was der Simson sagt? Herr Papa, das ist ein Superweib. Die hat so eine Form, hat die, nicht? Sie gefällt meinen Augen, steht in der Bibel. Die Bibel ist so ein realistisches Buch. Mit den Augen, oh, Papa, das ist, als ob das Ehe wäre. Und diese Augen haben den Simsons ganze Leben nicht mehr losgelassen. Diese Augen haben ihn beherrscht und haben ihn getrieben. Wir am Ende des 20. Jahrhunderts sind wie noch keine Generation vor uns Augenmensch vom Fernsehen und von Illustrierten und Bildern. Wir können kaum was anderes noch mit unseren Augen als gucken, 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 Bilderflut. Und die prägen uns, die Bilder. Und immer gieriger, was wir in uns aufsaugen. Und das, was wir gesehen haben, das sind die Fakten und das gilt und das ist heute dran. Simson war ein Augenmensch und das wurde ihm zum Verhängnis. Also man fragt sich ja wirklich, jetzt nochmal, ist das überhaupt denkbar, dass jemand so verrückt sein kann wie Simson? Das erste Mal
wo der Simson in den Armen seiner Delila aufwacht und die ruft Philister über dich. Es war ja klar, was das bedeutet. Er erschrickt im Schlaf. Was ist los? Da hätte doch jeder Mann gesagt, jetzt weiß ich, wo ich mit dir dran bin. Raus! Ich will von dir nichts mehr wissen. Aber sind bloß Männer so dumm oder gibt es auch bei Frauen? War doch eigentlich von Anfang an klar. Und er hing an ihr. Und sie kann ihr Spiel beliebig oft fortsetzen. Und sie macht ihn sterbensmatt. Und deshalb steht in der Bibel immer vom Kampf. Und das bezieht sich jetzt nicht bloß auf die triebhaften Dinge unseres Lebens, sondern überall, wo Dinge sind. Verstehen Sie, das ist nicht bloß menschlich zu erklären. Dahinter steht der Fürst dieser Welt, der Teufel, der Menschen, gottgeweihte Menschen, zu Fall bringen will. Und er sucht bloß das Einfallstürchen, wo er in ihr Leben reinkommt, wo er sie beherrschen kann. Ob das der Geiz ist oder die Nachrede oder ihr Egoismus oder ihre Ellbogen, wo es ist. Und wo er ihren ganzen Segen rauben will. Und er macht sie unfähig, noch irgendein Zeugnis für den Herrn zu geben. Beim Simson war es diese Schwäche. Jetzt gucken Sie sich mal im Bekanntenkreis um. Ist nicht genau so. Bloß eine Locke und ein süßer Blick. Simsönle, Schnuckiputz. Und weg, alles weg. In unserer Zeit, wo man so hemmungslos die Lust als den Lebenssinn propagiert und die Erfüllung seiner Lüste als völlig normal, das hat jeder ein Recht drauf. Wir müssen uns nicht wundern, wenn wir in den nächsten Jahren erleben, wie viel Familien jetzt noch zerbrechen, wie viele Menschen zugrunde gehen für ihr Leben und in die Hölle kommen. Menschen, die mit uns in der Bibelgruppe waren, weil sie nicht begriffen haben, dass mein Leben unter die Kontrolle des Heiligen Geistes kommt. Und ihr jungen Leute, erst recht, wenn ihr heiratet, auch heiratet. Diese wunderbare Gabe der Schöpfung Gottes gehört in die Ordnung Gottes hinein und darum kann ich es nur tun, wo ich unter dem Segen Gottes stehe, vom ersten Tag an. Nicht, weil ich einen Schein dazu brauche, sondern den Segen Gottes brauche ich. Und dann sehen wir den Simson als den Betrogenen. Was hat er denn gehabt? Flüchtige Augenblicke der Lust. Und dann war es wieder vorbei. Und dann kam der alte Durst wieder. Die Eleonore, Fürstin zu Reuß, hat ja den schönen Vers gedichtet. Sie suchen, was sie nicht finden, in Ehre und Liebe und Glück und Kommen belastet, mit Sünden und unbefriedigt zurück. Der Teufel hat noch nie einen befriedigt in der Sünde. Noch nie. Es mag kurze Zeit in ihrem Leben so aussehen, am Ende sind sie der Betrogene. Und der Teufel zahlt mit Falschgeld. Und wo gläubige Leute verführt werden, die werden heute massenweise an diesen Dingen verführt, wo man ihnen einredet, ach, mit der Ordnung Gottes, mit seinem Gebot, das sei nicht zu genau. Sie sind zu unserem Schutz von Gott gegeben, weil Gott weiß, was wir brauchen und wie wir glücklich werden. Das Erste, was die Philister tun, als sie ihn greifen können, sie stechen ihm die Augen aus. Das ist. Obwohl doch die Augen gerade der Punkt war, ohne die Augen hätten die Philister ihn nie gekriegt. Das war der Schwachpunkt, das Einfallstor, wo er verführbar war. Aber stechen Sie ihm aus und Sie werden es merken. Gucken Sie sich um. So zahlt der Teufel heim. Er gibt nie, was er verspricht. Er redet groß, Lust, Lebenserfüllung und am Ende belastet mit Sünden und unbefriedigt. Und sie nehmen ihn mit in den Dagonstempel, damit er Scherze macht. Die Welt amüsiert sich köstlich, wenn ein Fernsehevangelist einmal einen Fehltritt tut. Obwohl jeder der Journalisten, der drüber schreibt, sicher das monatlich viel häufiger tut. Aber die Welt amüsiert sich, wenn man einen Gottgeweihten vorführen kann. Und dann müssen sie wissen, um welchen Kampf es geht in ihrem Leben. Möchte Gott dienen. So erbärmlich schwach. Lassen Sie es nochmal sagen. Mit Ihrer eigenen Kraft können Sie Ihr schwaches Leben nicht retten. Wir sind umkämpft, versucht. Das ist der letzte Punkt. Gott will heilen. Gott will heilen. Simson war kein Heiland und Sie werden kein Heiland sein. Wir können so wenig. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Egal auf welchem Gebiet. Wenn es nach dem geht, kann keiner von uns mehr Gott dienen. Kann keiner von uns, so wie wir heute hier sitzen, Gott geweiht sein. Wir sündigen alle täglich vielfach. Schmählich. Versagen jämmerlich. Erbärmlich schwach. Aber wir haben einen Heiland, der die Versuchungen überwunden hat, an den wir uns klammern dürfen. Und jetzt möchte ich Sie einfach bitten, machen Sie heute reinen Tisch. Reinigen Sie Ihr Leben, heiligen Sie alle Gebiete Ihres Lebens, damit Sie unverhindert dem Herrn dienen können. Das ist so groß, dass Jesus in Ihrem Leben alle Schuld zudeckt und auslöscht. Wo Sie diese Schuld bekennen, bereuen, hassen und loslassen. Wo Sie umkehren und wo Sie neu anfangen. Und das ist schon in dieser Geschichte ganz wunderbar gesagt. Es geht nicht um die Verwerfung Simson, sondern es ist in diesem Bild so schön gezeigt, wo die Haare plötzlich wieder anfangen zu wachsen und er am Ende auch als Blinder noch einmal die Kraft bekommt. Und sagt, Herr, noch einmal eine Tat für dich tun. Und dann packt er die Säulen in der Dagonstempel, stürzt ein. Gott will keine Menschen zermalmen und vernichten, sondern Gott will reinigen und heiligen. Und jetzt, Sie wissen, dass es mir wichtig ist, in jedem Gottesdienst Ihnen zu sagen, heute will Jesus Ihnen alle Ihre Last abnehmen. Was das ist. Ob das Dinge sind wie bei Simson. Heute will er sie auslöschen und in des Meeres Tiefe versenken. Und sie sollen heraustreten und ihr Leben neu Gott weihen können. Aber dann dürfen sie sagen, Herr, noch einmal. Und wenn sie schon ganz alt sind oder junge Leute, Herr, ich möchte noch einmal mit meinem Leben für dich was wirken. Ich möchte mit deinen Gaben rechnen, dass du mich gebrauchen kannst zu deiner Ehre. Und das soll Ihnen zugerufen sein, schändlich gefallene Leute, erbärmlich Schwache, macht Gott unüberwindlich stark. Seine Kraft ist in schwachen Mächten. In Ihnen will er wirksam sein. Botschaft für Sie, auf! Erschüttern, wie der Simson dort fiel. Halten Sie sich nicht auf, ich möchte nicht dort unten bleiben, ich möchte raus aus den Ketten. Jetzt will ich Sie zerbrechen und möchte mein Leben dem Herrn neu weihen. Amen. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Das Lied Blumhardts 428, wir singen alle fünf Verse, 428.
Thank you.
Wir wollen beten. Herr, du deckst immer wieder in unserem Gewissen auf, auch wo die wunden Punkte sind. Und wo wir so abweisend sind und nicht von dir das Licht hineinleuchten lassen, da musst du uns aufrütteln, damit wir nicht falsch werden und verlogen vor dir in deinem Lichte. Wir sind viel schlimmer als Simson, auf vielen Gebieten. Und wir haben wieder dich gesündigt und waren dir untreu. Herr, vergib uns auch, wo wir so verzärtlicht sind in Gefühle und Sehnsüchte und dabei von dir abirren. Vergib uns auch, wo wir mit unseren Augen immer Dinge sehen wollen, die nicht taugen für uns. Und wir danken dir, dass du uns reinigen kannst. Wir wollen es vor dir bekennen und dich bitten, dass du vergibst. Es ist uns leid, lieber Herr, und wir wollen es nicht. Und du musst unser Herz bekehren, durch und durch, damit wir mit allem, mit allen Gedanken, mit unserem ganzen Willen und mit allen Empfindungen und mit unserem Gefühl dir geweihte Leute sind. Und wir wollen, dass in der Zeit unseres Lebens, die du uns schenkst, wir für dich etwas wirken können. Herr, gebrauche uns dazu, dass von uns ein Segen ausgeht, dass wir andere retten dürfen, dass wir noch einmal eine Tat für dich tun dürfen, die bis in die Ewigkeit hinein Bedeutung hat. Herr, vergib uns, wo unser Leben sich immer nur um uns selber dreht und kreist. Und da bitten wir dich, dass du auch den Alten und den Kranken dies deutlich machst, dass das auch auf dem Leidenslager noch ganz groß geschehen kann. Dass du in Schwachen mächtig bist. Wir danken dir für allen Segen, den wir dort empfangen, also aus dem Leidenslager so vieler unserer Lieben. Gib ihnen Kraft, an dir festzubleiben. Wir bitten dich für unsere Stadt, für unser Land, für die jungen Leute. Gib du Erkenntnis deines Heils, dass Menschen deinen Ruf hören und gerettet werden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch mal einen Augenblick Platz. Ich möchte Sie noch einmal darauf hinweisen, auf diesen gelben Zettel, weil da alles Wichtige draufsteht. Heute Abend um 18 Uhr ist Abendgottesdienst, dann Dienstag, Mittag, 14.30 Uhr, Bibelstunde. Ich freue mich immer an dieser Schar, die sich dort gibt. Abends Bibelstunde. Bibelfest werden, merken, wie interessant die Bibel ist. Das ist so wichtig. All die anderen, alles im Notizenzettel, ich muss Ihnen noch auf eins hinweisen, weil sich das im letzten Zettel, inzwischen vom letzten Zettel geändert hat. Wir haben dieses Jahr 2 Adventsabende in 14 Tagen, in 13 Tagen. War immer wunderschön, diese Adventsabende, auch sehr voll. Und jetzt machen wir das für die Kinder, dann werden wir denen gerecht um 17 Uhr und um 19 Uhr für die andere Gemeinde. Für die Kleineren. Und dann ist das schön. Freuen wir uns, dass eine Gruppe ein Spiel macht und so. Steht alles auf dem Notizenzettel, bloß dass Sie es beachten. Da haben Sie sich die Zeiten verschoben. Und das ist auch immer schön, jemanden einzuladen, weil das so festlich ist und Kerzenlicht und wie wir das alles gestalten. All die Veranstaltungen im Notizenzettel bitte beachten. Es ist schön, wie Sie Nöte der Welt mittragen. Man wird oft nicht fertig, aber heute geht es um Israel. Schon vor einigen Wochen haben wir die Nachricht erhalten, dass das Altenheim für Juden, die an Jesus glauben, für Judenchristen in Haifa Ein ganz großes Problem hat, vor dem Wintereinbruch ist die Heizung kaputt gegangen. Und das ist eine ganze Tragik, das ist ein großes Haus, wir waren in der letzten Reisegruppe dort, freuen uns auch immer wieder, dass Kurzzeitmitarbeiter von unserem Dienst, Coworkers dort sind. Aber sowas Wichtiges, Juden, die oft sehr lange gelitten haben und die dort an Jesus glauben, das Heim, das kommt vom Evangeliumsdienst für Israel, wird das betreut von der norwegischen Judenmission. Und wir haben uns entschlossen, mit Hilfe für Brüder, das jetzt möglich zu machen, damit in den nächsten Tagen die Heizung eingebaut werden kann. Es kann erbärmlich kalt werden. Und diese alten Menschen brauchen das. Wir geben heute unser Opfer für diese Judenchristen, von denen viele auch ehemalige deutsche Juden sind, die fliehen mussten. Aber die unsere Schwestern und Brüder in Jesus sind. Und nun will der Herr sie segnen. Als Geweihte Gottes will er mit ihnen gehen und seine Hand auf sie legen und ihr Leben gestalten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.